Ja, ich darf uns auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung, für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Heute sind wir zum ersten Mal hierher gekommen ohne Umleitung. Sonst gab es immer irgendwelche Umleitungen und dann war mein Problem, das Navi, das führt einen ja so Richtung Ziel, aber wenn dann eine Umleitung kommt, dann weiß das auch nicht mehr weiter. Da habe ich immer gehofft, dass ich pünktlich bin. Es ging, aber heute waren wir sehr pünktlich da. Aber dann war das auch okay. Besser zu früh als zu spät. Also herzlichen Dank und freuen uns auf Gottes Wort und beten, dass er die Mitte ist. Wir haben heute, habe ich Ihnen, euch ein Thema mitgebracht, was ein bisschen Fortsetzung machen soll von dem, was wir letzten Sonntag besprochen haben, als ich da war. Da haben wir einen recht komplizierten Text uns vorgenommen, nämlich aus der Offenbarung. Von den sieben Siegeln, die geöffnet werden, und haben gesagt, diese sieben Siegel, die da geöffnet wurden, die beschreiben die ganze Weltgeschichte. Die Weltgeschichte ist in diesen sieben Siegeln in der Offenbarung zusammengefasst, in kurzen und zunächst auch einem fremd erscheinenden Bildern. Aber wenn Gott Gnade gibt und die sich öffnen, dann sieht man, dass die ganze Weltgeschichte abgewickelt wird aus Gottes Sicht. Und am Ende sind ja diese sieben Siegel diejenigen, die das Buch verschließen, in dem die Namen der Heiligen aufgeführt sind. Und das würde bedeuten, wenn man das so auslegt, dass die Welt ablaufen muss, weil die Heiligen in der Welt offenbar werden. Und egal, was ihnen passiert im Glaubensleben, wo es vielleicht schwierige Zeiten gibt, vielleicht auch wieder gute Zeiten, werden sie offenbar, werden wir offenbar vor Gott während unseres Lebens, in dem, was wir tun und in dem, was wir nicht tun. Also alles, was wir tun, was die Menschen tun, macht sie, macht uns offenbar vor Gott. Und ob die Menschen Gott ablehnen oder annehmen, ob wir sagen, dass wir Christen sind und uns zu Jesus Christus bekennen oder nicht, alle Menschen werden offenbar vor Gott und niemand kann dem entfliehen, niemand kann sich dem entziehen. Die Welt wird offenbar. Und das beschreibt die Offenbarung, die Hüllenwegnahme, wenn man so will, im Neuen Testament, wenn sie sagt, die Welt wird in diesen sieben Siegeln kurz beschrieben. Jetzt haben wir aber folgendes Problem gehabt damals. Wir haben diese vier apokalyptischen Reiter gehabt. Und da waren drei Reiter, haben Unheil gebracht, Hunger, Not und Tod. Und einer hat den Sieg gebracht. Also haben wir gesagt, wir haben drei Reiter, das waren praktisch die zweiten drei Reiter. Wir haben den weißen Reiter, der brachte den Sieg, und wir haben den schwarzen, den roten und dieses fahle Pferd, die brachten Unheil. Und ich habe damals kurz angedeutet, dass es in der Bibel so eine Struktur gibt, eine Zahlenstruktur, wo die Bibel immer wieder spricht von drei Dingen und einem vierten. Und das findet man durch die ganze Bibel. Wir haben das damals auch nur ganz kurz angedeutet. Und um das abzuschließen und zu einem Ende zu bringen, habe ich mir erlaubt, Sie, euch heute Morgen damit nochmal zu belasten, weil es auch ein bisschen kompliziert ist. Aber ich finde das so schön, wenn man sieht, mit wie viel Struktur und Ordnung Gottes Wort aufgebaut ist, dass mich das im Glauben sehr bestärkt. Als ich gläubig geworden bin, gab es eine Phase, wo ich gedacht habe, du willst das bloß glauben, weil dir das Hoffnung gibt. Aber ich muss sagen, nach einigen Monaten Bibelstudium muss ich sagen, wer das ablehnt und wer das, was in der Bibel steht, ablehnt, der muss schon sehr töricht sein, um das mal ganz kurz zu sagen. Ihr habt für mich gesagt, der muss auch schon fast unwissenschaftlich sein. Ich möchte Ihnen auch ein kurzes Beispiel dafür geben. Es gibt eine Bibelstelle so als kleinen Einstieg in Sprüche 30. Das ist jetzt das Buch der Sprüche ist ja viele, viele hundert Jahre geschrieben worden, bevor Jesus geboren wurde. Also ich denke 800 oder 1000 Jahre vorher. Und nun steht in Kapitel 30, und mit den Texten wollen wir uns auch beschäftigen, da sagt der Agur: Ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o Gott, und ablassen müssen. Denn ich bin der Allernärrigste und Menschenverstand ist nicht bei mir. Ich habe Weisheit nicht gelernt, dass ich den Heiligen erkennete. Und jetzt stellt er die Frage: Wer fährt hinauf gen Himmel und herab? Gott. Wer fasst den Wind in seine Hände? Wer bindet die Wasser in ein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestellt? Gott, Jahwe. Gott im Himmel, das war für jeden Juden, der die Bibel las, klar. Und jetzt fragt er, wie heißt er und wie heißt sein Sohn, weißt du das? Wenn sie heute Juden danach fragen, werden die ihnen keine Antwort geben können. Aus Gnade dürfen wir wissen, wer das ist. Das ist Gott, der aller Weltenden gestellt hat. Und sein Sohn heißt Jesus Christus. Die Verse sind aber heute schon über 3000 Jahre alt, waren zur Geburt Jesu schon fast 1000 Jahre alt. Also wenn das kein Wunder ist, so deutlich im Alten Testament, bevor Jesus Christus geboren wird, die Frage nach dem Sohn Gottes, wenn man das ablehnen würde, dann würde ich sagen, da müsste man schon fast, das müsste man schon vorsätzlich tun. Aber heute wollen wir uns noch mit einer Sache beschäftigen, um das zu Ende zu bringen mit dieser 3 und 1 zur Ordnung. Vielleicht können wir mal eine Folie weitergehen. Das ist das Thema, kann man auch halbwegs lesen. Jetzt werden Sie das nicht lesen können. Das ist wahrscheinlich zu klein. Was ich Ihnen damit andeuten will, ist nur, wir lesen den Text jetzt auch mal in der Bibel, und zwar diesen Text aus Sprüche Kapitel 30. Sie haben da 3 blaue Balken waagrecht und einen blauen ganz unten nochmal. Und wir haben in diesem Text, womit wir uns auseinandersetzen wollen, 3 mal 3 und 1 plus die in der Struktur des Textes plus in den einzelnen Abschnitten. Ich lese die Verse mal vor, es wird ein bisschen schwierig sein, das jetzt auf der Folie zu verfolgen. Wer die Bibel dabei hat, kann die Verse gerne mitlesen. Sprüche Kapitel 30, Abvers 15. 3 Dinge sind nicht zu sättigen und das vierte spricht nicht, es ist genug. Doppelpunkt. Die Hölle oder der Scheol, der frauenverschlossene Mutter und die Erde wird nicht wassersatt. Und das Feuer spricht nicht, es ist genug. Das steht in dem ersten blauen Balken. Also 3 Dinge sind nicht zu sättigen und das vierte spricht nicht, es ist genug. Und dann werden diese Dinge aufgezählt. Dann kommt der weiße parallele Balken, der da steht, der diese beiden ersten blauen auch trennt. Moment, ich glaube, man hat hier so einen Laser. Da, jetzt dieser zweite. Da steht drin, ein Auge, das den Vater verspottet, und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das ist ein hartes Wort, ja. Wenn Kinder ihren Eltern nicht hören, da werden sie die Konsequenzen daraus tragen. Und jetzt kommen, das ist praktisch zwischen den ersten blauen eingeschoben, dieser Vers. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten blauen Balken. Und da steht drin, 3 sind mir zu wunderbar und das vierte verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und eines Mannes Weg an einer Jungfrau. Das ist der Textinhalt von diesem zweiten Block. Da geht es wieder um 3 Dinge und das vierte. Und dann kommt der Einschub hier nochmal, wieder ein Vers, der dazwischen ist, bevor dann der dritte Block kommt. Und in diesem Einschub steht, also ist auch der Weg der Ehebrecherin, sie verschlingt und wischt ihr Maul und spricht, ich habe kein Böses getan. Ich habe die alte Luther-Übersetzung, die ist ein bisschen härter. Ich glaube aber, dass sie damit umgehen können. Ja? Also das, heute ist das, wir sind ein bisschen verwöhnter heute mit den Ohren. Also so ist es ausgedrückt in der alten Luther. Und dann kommt der dritte Block. Das ist jetzt dieser hier. Da steht auch wieder drin, ein Land wird durch dreierlei unruhig, und das vierte kann es nicht ertragen. Wieder 3 und 1. Doppelpunkt. Ein Knecht, wenn er König wird, der überhebt sich, der ist arrogant. Ja? Ein Knecht, wenn er König wird, der wird mit der Pracht und mit der Macht nicht umgehen können, der wird sich überheben. Ein Narr, wenn er zu satt ist. Oder eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird. Und eine Magd, wenn sie ihrer Frau Erbin wird. Hier geht es immer um Hochmut und um Stolz. Wir kommen gleich nochmal auf die einzelnen Themen. Jetzt sind wir hier bei dem dritten Block. Und dann kommt hier so ein ganz großer Einschub rein. Und in dem Einschub gibt es die 3 und die 4 nicht, sondern da steht, 4 sind klein auf Erden und trotzdem klüger als die Weisen. Doppelpunkt. Die Ameisen, sie sind ein schwaches Volk, aber dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Die Kaninchen oder in der Elberfelder steht die Klippdachse, auch ein schwaches Volk und dennoch legt es sein Haus in den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König und dennoch ziehen sie aus in ganzen Haufen. Und die Spinne wirkt mit ihren Händen und ist in der Könige Schlösser. Oder in der Elberfelder steht, die Eidechse kannst du mit den Händen fangen und sie sind doch in der Könige Schlösser. Hier ist die 3 und 1 erstaunlicherweise in dem Block nicht zu finden. Hier schon, hier auch, da auch und erstaunlicherweise jetzt in dem Text, der jetzt folgt, auch wieder. Da fängt es wieder an, dreierlei haben einen feinen Gang und das vierte geht wohl. Doppelpunkt, der Löwe mächtig unter den Tieren und er kehrt nicht um vor jemand. Ein Hahn, der stolziert, sagt die Elberfelder Bibel. In der Luther steht ein Windhund von guten Lenden und ein Widder und ein König, wider den sich niemand darf legen. Oder die Elberfelder sagt, ein König, bei dem der Heerbann ist, also ein König, der das Recht hat, Truppen zusammenzuziehen für den Krieg. Hier in diesem letzten Block erscheint erstaunlicherweise wieder drei Dinge und das vierte. Jetzt müssen wir nochmal am Anfang anfangen, weil es war ein bisschen kompliziert. Wir haben also in den ganzen Bibeltext hier, haben wir insgesamt hier oben immer drei Dinge und das vierte, drei Dinge und das vierte, drei Dinge und das vierte und erstaunlicherweise hier auch wieder drei Dinge und das vierte. Immer drei und noch ein viertes. Und dann sehen wir, der ganze Text in sich, die ganze Struktur ist sogar so, dass es drei Blöcke gibt und einen vierten. Drei blaue Blöcke, einen Einschub und den vierten Block. Der ganze Text atmet doppelt die 3 und 1 und der Agur sagt, ich bin der Allernährigste, habe nicht verstanden, worum es hier geht. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Als ich das gefunden habe zum ersten Mal, war ich so erstaunt darüber, habe da wochenlang auch drüber nachgedacht und erstaunlicherweise findet man diese 3 und ein anderes sehr häufig in der Bibel. Und da haben wir beim letzten Mal drüber nachgedacht, dass wir nämlich diese 4 apokalyptischen Reiter haben, diese 3 Pferde, 3 Farben und ein fahles Pferd. Oder 3 bringen Unheil, einer bringt den Sieg. Nun frage ich mal, wie viele Evangelien haben wir denn? 4. Sind die alle gleich? Nein. Wir haben 3 Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas und ein Johannesevangelium. Als Hesekiel die Cherubim sieht, haben die Cherubim 4 Seiten. Und diese 4 Seiten war einmal ein menschliches Antlitz, einmal ein Stier, einmal ein Löwe und einmal ein Adler. Also 3 Tiere und ein menschliches Antlitz. Oder 3 Wesen laufen und ein Wesen fliegt. Wieder die 3 und die 1. Jona verkündet Gericht gegen Ninive. Wie groß war denn Ninive? Eine Stadt 3 Tage Reisen weit. Wie weit ist denn Jona nach Ninive reingegangen? Bis in die Mitte? Nein, erstaunlicherweise 1 Tagereise. 3 und 1. Und diese 3 und 1 Struktur haben wir sehr, sehr häufig in der Bibel. Und ich habe eine Auswahl von den Bibelstellen mal mitgebracht, damit Sie mal sehen, wie oft diese Dinge vorkommen. Gottes Wort hat eine wunderschöne Struktur. Das ist ein Wunder, dass das so zusammengebaut ist. Jeremia 15, Vers 3. Da ist auch ein Gerichtswort gegen Israel. Da sagt die Bibel, denn ich will sie heimsuchen mit 4erlei Plagen, spricht der Herr. 4. Mit dem Schwert, dass sie erwürgt werden, mit Hunden, die sie schleifen sollen, mit den Vögeln des Himmels und mit Tieren auf Erden, dass sie gefressen und vertilgt werden sollen. 4 Dinge. 3 aus der unbelebten Welt, 3 aus der belebten Welt und 1 aus der unbelebten Welt. 3-mal Tiere, 1-mal Schwert. 3 und 1. In Verbindung mit dem Gerichtswort. In Verbindung mit dem Gerichtswort bei Jona. In Verbindung mit dem Gerichtswort auch in Sprüche, wie wir gleich sehen werden. Jona, da haben wir kurz drüber gesprochen. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß, wie Los Angeles so in dem Ausmaß. Ja? Und da Jona anfing hineinzugehen, 1 Tagereise in die Stadt, predigte er und sprach, es ist noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. 3 und wieder 1. Lukas 13, Vers 6 bis 9. Jesus sagt ein Gleichnis und er spricht vom Feigenbaum. Da sagt, da war jemand, der hatte einen Weinberg und in dem Weinberg war ein Feigenbaum gepflanzt. Ja, er sagte ihnen aber dies Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Hau ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn grabe und ihn bedünge, ob er wollte Frucht bringen, wenn nicht, haue ihn danach ab. Welcher Feigenbaum ist denn da gemeint? Israel. Das Gericht an Israel. 3 Jahre und 1 Jahr. Damit nicht genug, es geht nur weiter. Wenn ich hier den richtigen Knopf drücke. Hiob 12, Vers 13. Hiob spricht über Gott. Dieselbe Stelle finden wir nochmal zweimal in der Bibel, nochmal im Psalm 18 und nochmal in einer weiteren Bibelstelle. Und er beschreibt Gott als jemand, bei ihm ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Weisheit, Rat und Verstand, das hat mit Klugheit zu tun. Und Gewalt hat mit Macht zu tun, mit Vollmacht. 3 und 1. Und er beschreibt damit Gott, der und im weiteren Versen dann auch wieder als ein Gott des Gerichts über die Menschen urteilt und auch richtet. Das ist interessant. Bei der Sintflut hat Noah 3-mal eine Taube losgeschickt und 1-mal einen Raben. Und auch hier wieder in Verbindung mit der Sintflut, mit dem Gericht Gottes über die Welt. 3-mal die Taube losgeschickt und 1-mal einen Raben fliegen lassen. Auch wieder 3 und 1. 2. Samuel 22, ein interessanter Vers. Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu. Gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Ein verkehrter Gott. Also nicht, dass Gott verkehrt wäre, aber dass wir Menschen so verkehrt sind, dass wir Gott nicht mehr verstehen können und Gott wird uns zum Feind, wird jemand, der gegen uns kämpft. 3 Dinge und 1. Auch im weiteren Verlauf dann auch wieder mit dem Urteil Gottes über die Menschen. Hesekiel 10, Vers 14, da haben wir eben kurz drüber gesprochen mit den Cherubim, mit den Gesichtern 3 und 1. Daniel, da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht 3 Männer gebunden, in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. So fast, als ob Jesus mit den 3 im Feuerofen gewesen ist. 3 Männer und ein Sohn der Götter, wenn man so sagen will. Wieder 3 und 1. Und es gibt viele, viele Beispiele dafür. Joel, Gerichtstag, der noch kommen wird, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Auch der Tag des Gerichts über die Völker und über sein Volk. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, Offenbarung 6, Vers 8. Ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgt ihm nach und ihnen wurde Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. 3 Dinge und 1 Ding. Wieder 3-mal aus der unbelebten Welt, 1-mal aus der belebten Welt. Im Zusammenhang mit Gerichtshandeln Gottes. Im Richterbuch, da ist der Jotham. Und der Jotham ist der letzte Überlebende von den Kindern Gideons. Und der ruft dem Abimelech zu, der sich dann mit den, dem Volk vereint hat gegen den Gideon. Ne? Der hat den Gideon ja umgebracht und seine Söhne. Und dann ruft der Jotham dieses Gleichnis runter und sagt, die Bäume, die wollten einen König über sich salben. Und dann fragen sie den Ölbaum, sie fragen den Feigenbaum und fragen den Weinstock. Und alle 3 lehnen ab. Und dann zum Schluss gehen sie zum Dornbusch und sagen, wer du unser König? Und dann ist das die Aufforderung praktisch und dann nimmt Abimelech auch diese Ehre an sich. Der Dornbusch nimmt sie an, sie sagt, kommt unter meinen Schatten. Der Dornbusch hat keinen Schatten, der hat nur Stacheln, der hat keine Blätter, die Schatten spenden. Ja? Und er sagt, das ist passiert, weil die Bürger von Sichem, so war es Abimelech mit den Bürgern von Sichem, weil die Bürger von Sichem sich Abimelech angeschlossen haben. Also auch hier wieder ein Gerichtswort von Jotham gegen Abimelech und gegen die Bürger von Sichem. Und wieder die 3 und wieder die 1. Und es gibt ganz, ganz viele andere. Ich habe nur eine Auswahl davon genommen. Das ist Römer 3, Vers 10, erstaunlicherweise auch sogar im Römerbrief. Da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei. Da ist nicht der nach Gott frage. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Und unterbrochen, sie sind allesamt abgewichen, allesamt untüchtig geworden. Gerichtswort von Paulus über die Welt mit Struktur 3 und 1. Das ist erstaunlich. Wird noch deutlicher später und zwar nochmal zur Sintflut zurück. Wissen Sie, wie viele Menschen in der Sintflut gerettet wurden? Kommt jetzt unerwartet so eine Frage, gell? 8, du weißt ja. 8 wurden gerettet, nämlich der Noah, und seine drei Söhne und Noahs Frau und seine drei Schwiegertöchter. Ein Vater und drei Söhne, eine Mutter und drei Schwiegertöchter. Zweimal drei und eins. Warum? Weil das eins der großen Gerichte überhaupt ist in der Bibel, die Sintflut. Und hier finden wir die 3 und 1 sogar doppelt. Also ein Vater mit drei Söhnen, Noah mit seinen drei Söhnen, und die Mutter, die Frau von Noah mit ihren drei Schwiegertöchtern. Nochmal 3 und 1. Jetzt gibt es aber noch ein großes Gericht in der Bibel. Sodom und Gomorra, ja? Ist da die 3 und 1 auch doppelt? Ja, findet man auch. Und zwar wird Lot aus Sodom herausgeführt, und dann sagt die Bibel da ja, aber verzog, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine zwei Töchter. Ihn und seine Frau und seine zwei Töchter. Ein Mann und drei Frauen werden aus Sodom herausgeführt. Oder wir können sagen, drei wurden gerettet, eine wurde zur Salzsäule. Wieder 3 und 1. Als Abraham den Bund mit Gott schließt, opfert er Tiere und legt die Tierhälften gegeneinander und geht dann dahin durch. Da finden wir auch die 3 und 1 wieder. Wir finden sie in Hesekiel, wir finden sie in den Evangelien. Hier haben wir die drei Synoptiker. Da muss ich mich entschuldigen, meine Frau hat mich schon aufmerksam gemacht, Matthäus, Markus und Lukas. Nicht Matthäus, Markus und Johannes, sondern die drei Synoptiker sind Matthäus, Markus und Lukas und ein Johannesevangelium. Also auch wieder die 3 und 1. Warum ist das denn auch Gericht? Weil hier Christus kommt und er selber sagt, ich bin gekommen zum Gericht auf diese Welt, dass die, die sehend sind, blind werden und die Blinden sehend werden. Ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden und was wünschte ich, dass es schon brennete? Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Gott hat sein Gericht an dieser Welt mit Christus schon angefangen. Warum? Weil Gott sich in seinem Sohn in die Hände der Menschen gegeben hat und hat sie mit ihm tun lassen, was sie wollten, damit sie offenbar werden. Wehe denen, die das getan haben und wehe denen, die heute durch die Jahrhunderte Gleiches getan hätten, wenn sie an der Zeit gewesen wären. Kommen da vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Damit hat das Gericht Gottes angefangen an der Welt. Und erstaunlicherweise finden wir dann auch dieselbe Ordnung in den Evangelien. Drei Synoptiker und ein Johannesevangelium, was sich ganz unterscheidet von den anderen Evangelien. Drei und wieder eins in der Offenbarwerdung Christi im Gericht. Es gibt weitere Stellen in 1. Korinther 15, möchte nicht so sehr darauf eingehen, aber ganz interessant und viele Stellen, die man noch zeigen könnte an der Bibel. Ich möchte gern zu unserem Text jetzt nochmal kommen, den wir eben gelesen haben. Sie sehen jetzt auf dem Schaubild hier so ganz, ganz schlicht hier diese drei Blöcke, dreimal und einen Block. Die haben wir eben auch gelesen. Jetzt gehen wir die mal durch und gucken mal, was das wohl bedeuten soll, wovon die drei Blöcke reden. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Der erste Block hier oben, dieser erste, der spricht von der Gier. Sind alle gierig. Das ist das Wesen der Welt, die Gier, etwas haben zu wollen. Der zweite Block, der spricht von den Wegen Gottes. Von den Wegen Gottes, die Gott geht mit seinem Volk und die Gott geht auch in seinem Sohn. Der dritte Block, dieser hier, der spricht von Hochmut und von Überheblichkeit. Und der vierte Block hier unten, der spricht von Kraft und von Herrlichkeit. Der spricht vom König, vom Löwen, vom Widder, von der Kraft, der nicht zurückweicht. Das ist erstaunlich. Und diese Themen, diese vier, werden in dieser 3 und 1 Struktur abgebildet. Und ich darf Ihnen vorwegnehmen, auch das ist der Ablauf der ganzen Heilsgeschichte, ist hier drin. 800 Jahre bevor Jesus kommt, fast 3000 Jahre bevor wir heute Morgen hier sitzen. Die ganze Weltgeschichte in diesen Versen. Und zwar, der erste hier oben steht, das ist das Wesen der Welt. Der zweite Block hier sind die Wege Gottes mitten in der Welt, wenn man so will. Der dritte Block ist der Hochmut des Volkes Israel. Und der vierte Block spricht vom tausendjährigen Reich, wenn Christus kommt und sein Reich in Macht und Kraft und Herrlichkeit aufrichtet. Nochmal, der erste Block spricht, so ist die Welt bis heute. Wir gehen gleich nochmal ins Detail. Die giert und sucht und haben will. Das Auto muss größer sein als vom Nachbarn. Die Krawatte muss schöner sein als, ja, und all diese Sachen. Die Schminke muss besser sein und jeder ist in Konkurrenz zum anderen. Und hätte ich doch nur und hätte mehr Geld und hätte mehr Freizeit und wäre ich schöner und wäre jünger. Und so ist die Welt. Die sucht und will haben, ja. Und hat keine Skrupel, die Sachen durchzusetzen. Das ist das Wesen der Welt. Und dann kommt der zweite Punkt, da geht es um die Wege Gottes. Der Weg des Adlers am Himmel. Dann kommt der dritte Block, da geht es um den Hochmut und die Überheblichkeit des Volkes Gottes. Und Abfall. Und dann gibt es einen Einschub hier, und den sehen wir uns nochmal an, das ist ein sehr schöner. Da geht es um die Gemeinde Jesu. Da ist keine 3 und 1. Da ist kein Gericht, ja, in diesem Teil hier. Und zum Schluss hier kommt dann der Abschluss, da geht es um das Reich Gottes, um das Herrlichkeitsreich Jesu Christi, wenn er kommt, um zu richten, wenn er kommt auf die Erde, um sein Reich in Kraft aufzubauen. Der erste Block, das Wesen der Welt, was steht denn da? Drei Dinge sind nicht zu sättigen und das vierte spricht nicht, es ist genug. Die Hölle wird nie voll, das Feuer wird nie satt. Da können sie so viel Holz reintun und Öl reinschütten. Das Feuer hört nie auf, es will immer mehr. Und dieses Wesen, das wird hier beschrieben. Der frauenverschlossene Mutter. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, müssen Sie ein bisschen gedanklich mit mir gehen. Eine Frau sucht gerne, Kinder zu bekommen. Das ist eine ganz natürliche Sache. Ja, und diese Suche danach, die wird hiermit auch einbezogen. Es sind Bilder, die uns hier gezeigt werden, die vielleicht fremd sind, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss. Drei Dinge sind nicht zu sättigen, das vierte spricht nicht, es ist genug. Die Hölle, der frauenverschlossene Mutter und die Erde wird nicht wassersatt, sondern aller Regen, der nimmt die Erde auf. Und das Feuer spricht nicht, es ist genug. Das ist unser natürliches Wesen. Und auch wenn wir Christen sind, wir sollen uns nicht darüber hinwegtäuschen, das ist mein natürliches Wesen, ihre natürliche, von Natur aus ihre Art. Wenn es mir ans Leben ging, dann würde ich alles tun, ja, um zu überleben. Das, was Christus von uns fordert als Menschen, das ist etwas Übernatürliches. Das dürfen wir unseren Kindern auch nicht abverlangen, sage ich mal. Wir sollen die recht erziehen. Aber es sind natürliche Menschen. Gott hat keine Enkel, hat mal jemand gesagt. Gott hat keine Enkel. Und wir sollen uns nicht täuschen darüber. Ich selber bin ein Mensch, der noch Seele hat, der noch alte Begehrlichkeiten mitbringt, der noch Lüste hat. Das ist in uns drin. Das soll in den Tod gegeben werden. Aber das macht uns aus als Menschen. Wir sind Menschen. Und wenn Gott Gnade gibt, dann dürfen wir Stück für Stück davon ablegen. Und dann dürfen wir die Dinge auch in den Tod geben, wo es sein darf. Aber dann sollen wir nicht sagen, du musst jetzt auch so schnell vorwärts kommen im Glauben wie ich. Man soll ein bisschen lernen, barmherzig zu sein. Und manchmal führt Gott uns dadurch auch in die Demut, dass wir sehen, oh Herr, das ist alles noch da. Für die Dinge brauche ich Vergebung. Und mein Bruder braucht auch Vergebung und meine Schwester braucht auch Vergebung. So leben wir alle aus der Gnade. So macht Gott das mit uns. Aber es ist klug, das einzubeziehen. Als ich meinen Unfall hatte, ich habe einen Verkehrsunfall gehabt, da habe ich mich gesorgt. Auf der Herfahrt haben wir kurz gesprochen. Warum kriegt ein Christ einen Burnout? Ja, meine Frau und ich haben uns kurz unterhalten. Normal sollte ein Christ doch keinen Burnout kriegen. Eigentlich sollte man doch im Vertrauen leben und sagen, der Herr wird es machen. Und in dem Vertrauen darf auch die Seele frei sein. Es passiert aber, weil wir noch Menschen sind. Wir sind noch im Fleisch. Ich würde mir es auch oft manchmal wünschen, es wäre besser mit mir bestellt. Aber wir leben aus der Gnade. Wir leben aus der Gnade. Das ist ja das Evangelium. Das ist ja gerade die gute Botschaft, dass wir aus Gnade leben, dass Gott uns gut ist. Und wissen Sie, wenn man das mehr verstanden hätte, da wird man frei. Dann ist man kein verkorkster Mensch, da wird man frei im Glauben. Gut. Also das ist das Wesen der Welt, mal ganz wertfrei gesagt, ja, gar nicht so abwertend gesagt, sondern das sind wir, die sucht, ja. Blutegel hat zwei Töchter, bring her, das war der Vers vor dieser Struktur, vor diesem ersten Vers. Blutegel hat zwei Töchter, bring her, gib her, gib her. Drei Dinge sind nicht zu sättigen und das vierte spricht nicht, das ist genug. In dieser Welt, die sich selber meint, die sich selber sucht, die sich selber verwirklichen will, und in der wir auch noch ein Stück weit sind, ja, mal ganz nüchtern bekannt. In dieser Welt hat Gott seine Wege mit seinem Volk und davon spricht jetzt der zweite Block, dieser zweite Block. Den Vers dazwischen überspringen wir mal. Drei Dinge sind mir zu wunderbar und das vierte verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel. sei es unverständlich, wie der Adler seine Kreise zieht, ohne einen Flügelschlag mit der Thermik in hoher Luft, ja, Kilometer, zig Kilometer, hunderte Kilometer weit, unkontrollierbar, unbeeinflussbar, des Adlers Weg am Himmel. So vergleicht sich Gott, als er sein Volk aus Israel holt und sagt, wie ein Adler habe ich dich aus Ägypten geholt, habe dich unter meine Fittiche genommen, habe mein Volk nach Hause gebracht. Bild für die Unerreichbarkeit Gottes. Gott ist unerreichbar für uns, unverständlich für uns, nicht begreifbar. Weit über unsere Logik erhaben, weit über unser Denken hinaus, weit, 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 weit hinaus. Wenn wir das Weltall jetzt anschauen, dann sehen wir das Weltall in den fernsten Entfernungen, die wir können, nicht so, wie es jetzt ist, sondern so, wie es vor Milliarden Jahren mal war. Weil das Licht ja erst jetzt zu uns kommt. Was können wir denn wirklich mit Sicherheit behaupten? Nichts. Das CERN in Genf, gigantische Anlage, um die Teilchen, die Quarks rauszubekommen, um die Weltformel zu finden. Was wissen wir mit Sicherheit? Nichts. Je mehr wir erforschen, desto mehr sehen wir, desto weniger verstehen wir. Übertragen wir es mal auf den Glauben. Wie können Sie denn wissen, dass Sie wirklich richtig gläubig sind? War Diskussion vorgestern Abend, waren wir bei Freunden. Ein Doktor-Ehepaar, jung zum Glauben gekommen, war ein toller Abend. Wie kann ich denn wissen, dass ich richtig gläubig bin? War die Frage. Tja, sag ich, wenn ich das mal wüsste. Ich bete. Gut, beten andere auch. Bete ich denn genug? Ich bin zerknirscht über meine Sünde. Gut, bin ich denn genug zerknirscht? Ich bin konfirmiert. Aber das reicht doch nicht. Ah, ich bin getauft. Ich bin nicht nur als Kind hier, ich bin auch groß getauft. Ich bin glaubensgetauft. Aber das reicht auch nicht. Ich predige. Das reicht auch nicht. Ich habe Hunger nach dem Wort Gottes. Das reicht auch nicht. Verstehen Sie, merken Sie, suchen Sie doch mal in sich, wie Sie sicher sein können. Wissen Sie, wieso wir sicher sind? Wegen Golgatha sind wir sicher. Die Sicherheit liegt nicht in mir. In mir ist nichts. In mir ist nichts. Das ist diamantenhart. Golgatha kann niemand ungeschehen machen, oder? Kein Engel und kein Teufel kann zu ungeschehen machen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Niemand kann Golgatha ungeschehen machen. Da liegt uns, das hält. Und dann haben wir gesagt, wir sehen Symptome in uns. Ich habe Hunger, er sagt, ah, weißt du, ich gehe schon mal zum Golfspielen und dann mache ich meine Übung, der muss nicht mehr arbeiten, der ist auch recht finanziell recht unabhängig. Und dann bin ich da am Golfplatz und dann denke ich, boah, ich glaube, ich fahre nach Hause Bibel lesen. Das fand ich schön. Ich habe Hunger, ich gehe nach Hause Bibel lesen. Dann hat er sein Golfspiel abgebrochen und geht nach Hause. Ist schön, ist ein gutes Zeichen, oder? Ist gut, wenn man sich taufen lässt. Ist gut, wenn man zerknirscht ist über seine Sünde. Aber halt, wirklich, ob das der Beweis ist, ist es nicht. Sondern wir zeigen immer von uns weg, immer von uns weg, immer dahin, auf Gott, auf Jesus Christus. Da ist es. Und weil Jesus gestorben ist für die Sünden der ganzen Welt, sagt Johannes, und weil alle Welt mit ihm gestorben ist, deswegen gehöre ich da auch zu, ich Sünder. Wir sind Bettler, das ist wahr, sagte Luther. Und da ist mein Heil. Und das ist sicher. Und weil das außerhalb ist von mir, spielen meine Höhen und Tiefen im Glauben keine Rolle. Die bedrücken mich, die betreffen mich, die erfreuen mich, die bewegen mich. Aber die ändern nicht mein Heil, sondern das bleibt in, wie soll man das, da gibt es gar keinen Vergleich für, oder? Das ist in Beton gegossen oder in, denken Sie sich, ich weiß es nicht. Das ist unverbrüchlich. Das bleibt, das bleibt. So, wenn wir so anfangen zu glauben, werden wir frei. Da werden wir frei. Sagen wir, endlich ist der Druck von mir weg. Ich bin ein Mensch. Ich darf leben lernen mit Jesus. Das ist mein Heil. Das ist schön. Ich bin nicht perfekt. Ich muss sagen, Herr, vergib mir. Aber ich will gern barmherzig sein mit dem Bruder. Wissen Sie, so wird's Leben neu. Das ist Gelassenheit im Glauben. Kraft im Glauben. Ach, das wäre auch ein schönes Thema. Jetzt müssen wir aber wieder zum Text. Des Adlers Weg am Himmel. Der zweite Punkt war der Schlange Weg auf einem Felsen. Wissen Sie, wer der Felsen ist? Jesus. Und wissen Sie, wer die Schlange ist? Der Teufel. Und jetzt spricht er, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich den Vers lese. Er sagt, das ist für ihn unverständlich, das ist wunderbar, dass der Teufel seinen Weg auf Christus sucht. Wenn dieses Reptil über den Felsen kriecht, es geht normal nicht. Christus ist im Himmel hoch über aller Himmel. Da hat der Satan keinen Zugang. Wie kann das sein, dass die Schlange ihren Weg auf dem Felsen sucht, in dem Christus Fleisch wird, in dem der Fels zu uns herabkommt und dieses Reptil seinen Weg auf dem Suchen sagt, stürz dich doch von der Tempelzinne, mach doch das Steinebrot werden. Das war der Weg der Schlange auf dem Felsen. Da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich das lese. Kalt den Rücken runter. Das ist für ihn unverständlich. Drei Dinge sind mir zu wunderbar und das vierte verstehe ich nicht. Gottes Wege mitten in der Welt, des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, eines Schiffes Weg mitten im Meer, na, sein Volk mitten im Völkermeer. Das ist erstaunlich, ja? Eines Schiff mitten im Meer, Israel mitten im Meer der Völker. Was läuft da unten gerade? Das frage ich mich. Ihr möchtet nicht spekulieren. Aber was geht da in Syrien? Die Amerikaner haben gestern beschlossen, das zu vergelten, ja, mit den Gasangriffen. Wer auch immer das Gas da geschickt hat. Jetzt haben wir langsam im ganzen islamischen Halbmond Chaos. Iran, Irak, Libyen, Ägypten, Syrien, Marokko ist noch halbwegs ruhig, Tripolis an der Außenseite bis rüber, bis nach Afghanistan. Die Bibel sagte mal, es wird das Meer aufschäumen, der Völker, das wird aufschäumen. Und aus diesem schäumenden Meer wird das Tier kommen. Ich will nicht spekulieren, aber eins weiß ich, der Antiochus Epiphanes, der Antichrist, war ein Syrer. Es geht mir immer im Kopf rum. Ich will nicht spekulieren. Wir müssen da auch zurückhaltend sein und die Bibel auch Bibel sein lassen. Aber manchmal, man hat ja ein bisschen Heimweh auch, ja, und sagt ja, wann kommt denn der Heiland zurück? Und das lässt einen auch fragen und sagen, was passiert da unten? Also des Schiffes Weg mitten im Meer. Drei Dinge sind zu wunderbar und das vierte verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und eines Mannes Weg an einer Jungfrau. Fast, man möchte mal sagen, Christi Weg mit seiner Gemeinde. Das ist auch ein Geheimnis. Christi Weg mit seiner Gemeinde. Jedes Mal, wenn eine Eheschließung ist, dann bin ich erinnert daran, dass die Gemeinde ja Christi Braut ist, Christi Leib ist. Die zwei werden ein Leib sein. Das, was wir hier sehen auf der Erde zwischen Mann und Frau, ist ein Bild für das, was im Himmel ist. Das ist ganz erstaunlich. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Die Menschen wenden sich ja von Gott ab. Das sehen wir auf der Erde auch. Da gibt es auch ein Abbild für. Dass nämlich Mann mit Mann Schande treibt heute, ist ein Bild, ein geistliches Bild für geistlich, das, was geistlich läuft. Dass der Mensch sich selber anbetet, nicht mehr hinaufbetet zu Gott, sondern dass der Mensch sich selber anbetet, dass er selber Gott ist, dass der Mensch mit sich selber, versteht er? Und das irdische Abbild dafür ist die Homosexualität. Bin ich fest von über, ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch, je länger ich gläubig bin, desto altmodischer bin ich, ja, aber bei uns im Land ist so viel Not und in Europa so viel Not. Aber diese Homosexualität, die muss in die Schulen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich will da nicht mehr viel zu sagen. Wisst ihr, im Pfarrhaus ja auch, ja? Ihr habt ja das Problem jetzt nicht, aber in den Kirchen überall. Die Reformatoren haben früher über biblische Themen miteinander gesprochen. Heute spricht man darüber, ob Pfarrer mit Pfarrer im Pfarrhaus wohnen darf. Also, wenn das nicht Torheit ist, oder? Also. Gehen wir weiter. Also das sind praktisch die Wege Gottes mitten in der Welt. Ja? Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und eines Mannes Weg an einer Jungfrau, Christus und seine Gemeinde. Das ist ein großes Geheimnis. Es gab zwei große Geheimnisse in der Heilsgeschichte Gottes. Die Offenbarwerdung Gottes im Fleisch in Christus und die Offenbarwerdung der Gemeinde, der eins mit seinem Herrn. Und dass wir mit Christus ein Fleisch sein, ein Geist sein dürfen, muss man ja sagen. Adam hat gesagt, als Eva kommt, das ist ja Bein von meinem Bein. Und Christus wird sagen, wenn die Gemeinde kommt, das ist ja Geist von meinem Geist. So wie die Eva von Christus genommen wurde, so ist die Gemeinde aus Christus, die Eva von Adam genommen wurde, so ist die Gemeinde von Christus genommen worden. Wir sind sein Geist. Niemand fährt hinauf in den Himmel, sagt Jesus, denn der nicht zuvor herabgefahren ist. Wir auch nicht. Wir werden von oben herab gezeugt und wir gehören wieder nach oben. Des Mannes Weg an einer Jungfrau ist ein Bild, auch ein verborgenes Bild auf die Wege Gottes, die Wege Christi mit seiner Gemeinde. Also haben wir hier oben das Weltwesen, das Wesen der Welt. Hier in dem zweiten Block haben wir die Wege Gottes in der Welt. Und hier haben wir den Übermut des Volkes Israel und den Abfall. Ein Knecht wird durch dreierlei unruhig, ein Land wird durch dreierlei unruhig und das vierte kann es nicht ertragen. Erstens, ein Knecht, wenn er König wird, der wird zum Angeber. Ja, jetzt bin ich, jetzt kann ich mal, jetzt wollen wir mal sehen. So, ja, das wird beschrieben hier. Hochmut, Stolz, Überheblichkeit. Ein Narr, wenn er zu satt ist. Ein Esel, wenn er zu sehr auf dem Glatteis ist, wird man heute vielleicht sagen. Ja? Ist das, was hier beschrieben wird. Eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird. Ja, die wird sich überheben. Hier geht es immer um Überheblichkeit. Eine Magd, wenn sie ihrer Frau Erbin wird. Hochmut wird hier beschrieben. Hochmut auch des Volkes Israel. Denn dieses Volk, was von diesem Gott hier wie ein Adler aus Ägypten geführt wird und zu dem Christus kommt und als Fels die Schlange über sich kriechen lässt, dieses Volk wurde hochmütig, selbstsicher, selbstgefällig, wie die Christen heute auch. Denn wir machen es gar nicht besser. Guckt euch im Land um. Wir machen es gar nicht besser wie damals. Wir müssen nicht mit dem Finger zeigen. Aber dieser Hochmut, der wird hier beschrieben. Und was kam danach? Nach dem Hochmut Israels kam der Abfall. Dann kam Christus noch und hat gerufen, dieses Volk. Und als es nicht wollte, Matthäus 13 ist doch die Wasserscheide. Ab dem Zeitpunkt spricht Jesus dann nur noch in Gleichnissen. Er verhüllt sich, er verbirgt sich vor seinem Volk. Und er sagt den Jüngern sogar, ich rede in Gleichnissen, damit sie es nicht verstehen und damit sie sich nicht bekehren, damit ihnen geholfen würde. Da läuft mir auch kalt den Rücken runter. Da wendet sich der Herr ab, er verbirgt sich, sagt, euch ist gegeben, die Gleichnisse zu verstehen, aber ihnen nicht. Und ich rede extra in Gleichnissen, nicht um etwas zu erläutern, sondern um etwas zu verhüllen. Müssen wir lesen, ab Matthäus 13 fängt es dann an und da wendet sich der Herr dann ab. Und dann kommt der Hochmut Israels und der Abfall Israels. Und was kommt danach? Zeit der Gemeinde. Dann kommt die Gemeinde, geht das Evangelium, sagt Gott, wenn ihr nicht möchtet, dann gehe ich woanders hin. Ich gehe an die Hecken und an die Zäune und zu den Unbeschnitten und zu denen, die ihr immer verachtet habt, und zu denen werde ich das Evangelium bringen. Und die werden mich hören. Ich war vor ein paar Wochen in Frankfurt bei einem Investor, der kauft Immobilien, der hat sehr, sehr viel Geld. War mal in Frankfurt im Hotel und mittendrin war er plötzlich weg. Und wir haben gedacht, er ist auf Toilette. Nein, sagt seine Sekretärin, der ist zum Beten. Aha, sag ich, zum Beten? Ja. Ja, sag ich, so mit Gebetsriemen so und so Schachtel, die sollen ja das Wort Gottes immer vor Augen haben, also machen die Juden eine Schachtel auf die Stirn, als ob Gott es möchte. Das ist töricht, oder? Aber die Christen machen auch viele törichte Dinge. Er sagt, sie weiß jetzt nicht genau, ob er mit Gebetsriemen betet. Er hat einen Koffer dabei, aber man darf als Nichtgläubiger auch nicht zuschauen dann. Aber sie vermutet schon. Und dann war noch ein Freund von mir dabei, von der Bank, und der sagte, ja, die Araber beten ja so und die Juden beten ja so. Und dann ging das so hin und her. Und da habe ich gedacht, jetzt erlaube ich mir was. Und sein Anwalt war auch mit am Tisch aus Hamburg, und recht guter, ich glaube 1500 Euro verdient er am Tag, hat die Frau Veit gesagt, also ein guter, sehr fähiger Mann. Und der Freund von mir sagt so, die Araber beten so und die Juden so, und da habe ich gesagt, jetzt sagen wir, vielleicht sollten wir Christen auch mehr beten. Da war es kurz still, dann dreht der Anwalt sich zu mir rum, sagt, da bin ich absolut ihrer Meinung. Ich sage, gell, das fand ich so schön. Es war in einem teuren Hotel in Frankfurt und ich hätte es nie erwartet, weil so ein Mann, der so teuer Geld verdient, weil er was im Kopf hat, der sagt keinen Satz, den er nicht vorher überlegt hat, oder? Der schreibt auch keinen Satz, den er nicht vorher überlegt hat. Der weiß ganz genau, was er tut. Und der sagt, da bin ich absolut, ich glaube, der war Christ. Wir haben da nicht viel mehr geredet, da kam er auch wieder zurück, da waren wir wieder bei anderen Themen. Aber ich habe mich so gefreut, wissen Sie, im Alltag passiert sowas. Es ist schön einfach. So, also, jetzt, der Abfall war der, dass dieses Volk Israel hochmütig wird. Und dann kommt die Zeit der Gemeinde. Und wenn die Zeit der Gemeinde um ist, und da vermute ich mal stark, dass es nicht mehr so sehr lange sein wird, dann kommt das tausendjährige Reich. Da kommt Christus in Kraft, in Herrlichkeit, mit dem Leib, den er auf dem Berg der Verklärung gehabt hat. Da wird keiner mehr ihn schlagen oder anspucken oder an ein Kreuz nageln. dann werden alle Augen, Münder schweigen, dann werden alle Knie sich beugen, wenn er kommt in Macht und in Herrlichkeit. Und das wird beschrieben im letzten Block, der Löwe mächtig unter den Tieren, ein Bild für den König. Der Löwe ist der König der Tiere. Ein Hahn, der stolziert, also ein stolzer Hahn. Die Hühner gackern um ihn rum und der Hahn, ja, mit seinem Kamm. Und die Männer sind ja im Tierreich alle schöner wie die Frauen im Tierreich. Also ein Hahn, der stolziert, das ist was. So ein schöner Hahn mit schönem Federkleid. Ja. So, das wird hier beschrieben. Stolz, Herrlichkeit, Königtum. Ein Widder, der nicht umkehrt. Und ein König, bei dem der Heerbann ist. Also ein König, der das Recht hat, Truppen einzuziehen, Truppen zu werben für den Krieg. Das sind alles Bilder, die reden von Macht und von Kraft und von Herrlichkeit. Ja? Der Löwe mächtig unter den Tieren kehrt nicht um vor jemand. Ein Hahn, der stolziert. Jetzt sind wir mit der 3 und 1 durch. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde, das ist so erstaunlich. Das ist 2800, 3000 Jahre alt. Das Wesen der Welt im ersten Block, im zweiten Block Gottes Wege in der Welt, mit seinem Volk Israel, Gottes Wege in der Welt. Und der dritte Block, der Hochmut des Volkes Israel. Und der vierte Block, das tausendjährige Reich. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Einschub. Hier in diesem mittleren, da ist die 3 und 1 nicht zu finden. Und jetzt ist die Frage, wovon redet das denn? Das ist jetzt dieser Teil hier. Und da steht 4, nicht 3 und ein Viertes, sondern 4 sind klein auf Erden und doch klüger als die Weisen. Die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie es im Sommer ihre Speise. Kaninchen, sagt der Luther, Elberfelder sagt Klippdachse, auch ein schwaches Volk, dennoch legt es sein Haus in den Felsen. Heuschrecken haben keinen König und dennoch ziehen sie aus in ganzen Haufen oder in ganzen Scharen. Die Spinne wirkt mit ihren Händen und doch ist sie in der Könige Schlösser. 4-mal Schwachheiten, aber klug. Wissen Sie, wer das ist? Wenn Gott Gnade gibt, sind wir das. Wir sind das. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, aber dennoch legt es sein Haus in den Felsen. Unsere Heimat liegt doch auch im Felsen. Unsere Heimat liegt in Christus. Da sind wir zu Hause. Die Ameisen sind ein schwaches Volk, aber sie schaffen im Sommer ihre Speise. Kauft die Zeit aus, sagt Paulus. Jetzt ist angenehme Zeit. Jetzt ist die Zeit, um umzukehren. Die Ameisen, ein schwaches Volk. Die Christen, ein schwaches Volk. Aber sie kaufen die Zeit aus, sie schaffen im Sommer ihre Speise. 4 sind klein auf Erden und trotzdem klüger als die Weisen. Warum denn? Weil wir uns aus Gnade Gottes zu Christus bekehrt haben. Das ist nicht die Weisheit dieser Welt, sondern die Weisheit, die Gott uns schenkt. Von der Weisheit reden wir. Klüger als die Weisen. Heuschrecken haben keinen König und dennoch ziehen sie aus in ganzen Haufen. Fast wie bei der Entrückung, oder? Wenn die Heuschrecken aufschwärmen. Es wird mal so sein, dass die Christen aufschwärmen, hinaufgerückt werden zu ihm, zu Christus. Die Spinne wirkt mit den Händen und ist doch in der Könige Schlösser. Die Spinne ist ein Handwerker, aber wohnt trotzdem im Königsschloss. Und so sind wir auch. Unser Haus ist im Felsen. Wir werden ausziehen in ganzen Haufen. Unser Zuhause ist im Schloss, weil wir Kinder des Königs sind. Das ist so gewaltig, was hier steht. Das ist kein Zufall. Das ist Gottes Wort. Wollen Sie das ablehnen und sagen, das wäre Torheit, was wir hier lesen? Wollen Sie sagen, das hat jemand zusammengeschrieben? Das hat sich jemand ausgedacht? Das hat jemand geschrieben, damit die Kinder ordentlich erzogen werden? Nein. Das ist auch kein literarisches Wunder, dass man sagt, wie kann denn sowas so schön strukturiert daherkommen? Das ist Gottes Wort aus der Ewigkeit zu uns herab, damit wir glauben, damit wir wissen, was wir glauben dürfen, Das redet Gott vom Himmel herab. Und die Struktur finden Sie bei Samuel, bei Hesekiel, in den Evangelien, beim Paulus, beim Petrus, quer durch, im Richterbuch, in Sprüche, durch die ganze Schrift hindurch gewoben, wie ein goldener Faden. Das ist kein Zufall. Das meine ich damit, wenn ich sage, irgendwann war für mich der Punkt, als ich gläubig wurde, wo ich gesagt habe, ich war angefochten. Ich habe zu mir gesagt, du willst das bloß glauben, weil dir das Hoffnung gibt in deinem Leben ohne Hoffnung, ohne Sinn, ohne Halt, ohne Ziel. Mir ging es nie übel, ja? Das kann ich nicht sagen, aber mein Leben hat keinen Sinn gehabt. Später habe ich gemerkt, dass ich nicht gläubig geworden bin, um einen Sinn zu bekommen, sondern wegen meiner Schuld, dass ich wegen meiner Schuld Jesus brauche. Aber sowas hier habe ich gesagt, wenn ich das noch ablehnen würde, da muss man schon sehr töricht sein. Das bedeutet also, dass in diesen Versen, die der Agur hier schreibt, dass er die ganze Weltgeschichte hat, das Wesen der Welt, das Wesen Gottes in der Welt, der Hochmut Israels, das Zeitalter der Gemeinde und am Ende der Löwe mächtig unter den Tieren, das tausendjährige Reich, dispensationalistische. Aber ich finde, das ist ein Wunder, dass das, wissen Sie, und dann kommt der Paulus daher, der wird gläubig als Pharisäer, der hat die Bibel auswendig gelernt, bücherweise. Und er war 3 Jahre in der Wüste, dem ist ein Licht nach dem anderen aufgegangen. Der hat gesagt, es darf gar nicht wahr sein. Es ist alles wahr. Ich achte es für Kot, was sie vorher gelernt hat. Das war die philosophischen Ausrichtungen irgendwo in Griechenland. Das ist das, was, das hat er gesucht. Und er wusste noch viel mehr, der Paulus. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich finde das so wunderschön. Ist ein bisschen kompliziert, ja, das so nachzuvollziehen in der Bibel. Aber wenn man sieht, wie die 3 und 1 Struktur damals auch beim letzten Mal bis in die Offenbarung reicht und diese 4 apokalyptischen Reiter, dass man die einordnen kann in diese Thematik. Plötzlich passt das alles, das passt alles so zusammen. Es passt so zusammen. Und wird plötzlich, macht Sinn und kriegt Aussage, kriegt Inhalt. Wenn das wahr ist, dann ist auch wahr, dass Gott sich sorgt um den verlorenen Groschen und um das verlorene Schäflein und um sie verlorene Leute und mich verlorene Leute. Wenn das wahr ist, ist das andere auch wahr. Weil das kann niemand schreiben, ohne dass die anderen Sachen nicht auch Wahrheit wären. Und darauf ruht unser Glaube, auf diesem Wort, auf Golgatha, nicht in uns, sondern auf dem, was Gott gemacht hat, was nicht ungeschehen zu machen ist. Jetzt sind wir am Schluss angelangt. Ich wollte Ihnen das kurz zeigen, weil es hat mich seit vielen Jahren beschäftigt, mich das. Und jedes Mal, ich fahre morgens ins Geschäft, da ich muss ein paar Kilometer mit dem Auto fahren, dann denke ich über so Sachen nach, gell? Das ist doch auch schön. Der Hans-Dieter Hüsch, den kennen Sie sicher auch. Der hat ja, so ein Kabarettist ist das. Und dem seine Frau ist gestorben. Der ist jetzt kein klassisch evangelischer, so wie wir uns das vorstellen. Der ist ein bisschen im katholischen Umfeld. Aber man könnte sagen, dass er irgendwo zum Glauben auch gefunden hat. Und er sagt, wenn er mit der Einkaufstüte in Köln über die Einkaufsstraße geht, dann denkt er manchmal über den Glauben nach. Und dann denkt er, Gott macht uns von Mal zu Mal immer leichter. Er macht uns so leicht, irgendwann fliege mir mit der Einkaufstüte einfach davon zu ihm hin in den Himmel. Fand ich ein schönes Bild. Der predigt auch in der Kirche. Der ist Sonntagmorgens mit dem Taxi gefahren und der Taxifahrer, wo wollen Sie denn hin? Der redet so wie ich, der Taxifahrer in Köln, die reden so wie ich. Ja. Wo wollen Sie denn hin? Sag ich, will in der Kirche. Was machen Sie denn in der Kirche? Ja, ich predige da. Er darf nicht wahr sein, sagt er, ist fast von der Straße abgekommen. Der Hans-Dieter Hüsch predigt in der Kirche. Kann man denken drüber, wie man will. Ich fand es einfach schön, hat er öffentlich auch bekannt, auch zugesagt. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, die beschäftigen mich tagsüber. Und wo ich denke, da darf man auch ein bisschen flüchten rein ins Wort Gottes. Das ist die Flucht, die wir ins Wort Gottes nehmen und sagen, ja, das ist alles wahr. Und das wird alles kommen. Christus kommt auch. Und vielleicht leben wir ein Stück weit in der Zeit, wo wir sagen, es geht vieles da nieder, vieles ist zerstritten, vieles kämpft unnötigerweise miteinander. Aber die Zeit wird ablaufen und der Tag wird kommen, wo Christus kommt. Und dann werden die Schwachen hier, die werden endlich beim König in seinem Schloss sein. Das wird auch kommen. Vielleicht haben Sie Zeit, es in Ruhe nochmal zu Hause nachzulesen. Ich finde, es ist ein Wunder in Gottes Wort.